Du hast mir einfach letztens erzählt, man kann mit YouTube Kunden gewinnen, ohne aktiven YouTube-Kanal zu betreiben. Da habe ich natürlich erstmal gedacht, normalerweise bist du so ein logischer Mensch, was ist jetzt passiert? Aber das geht ja wirklich. Und darüber wollen wir heute sprechen.
Logical Lemon. Bei uns stehen Kundenergebnisse an erster Stelle.
So, kannst du mal kurz schildern, wie das überhaupt sein kann?
Ja, gerne. Also tatsächlich wäre es sogar ein Fehler, wenn man einen YouTube-Kanal mit dem Mindset startet, ich möchte ihn jetzt aktiv betreiben, ich möchte jetzt regelmäßig Videos produzieren, um darüber Leads zu gewinnen, weil man dann Fehler optimiert. Also, wenn wir uns überlegen, warum machen wir eigentlich YouTube, dann ist das ja nicht, dass ich einen YouTube-Kanal jetzt anfange, dass ich halt jetzt irgendwie auch YouTube habe, sondern es geht ja darum, dass ich die Stärke von Videos ausnutze. Und zwar, ich muss direkt in ein kurzes Nebengleis reinstarten, weil ich das am Freitag erst gelernt habe. Es gibt jetzt wohl einige Studien dazu, dass das Vertrauen auf LinkedIn rapide abnimmt aufgrund der ganzen KI-Texte, die produziert werden, weil rund 50% der Texte einfach schon KI produziert sind und Leute merken das ja auch einfach. Das Vertrauen nimmt rapide ab. Ist natürlich nicht gut, wenn man verkaufen will, weil dafür braucht man Vertrauen. So, was ist das, was Vertrauen besonders gut aufbaut? Echte Gespräche, natürlich, wenn man sich zusammensetzt. Aber das skaliert ja nicht. Man kann sich ja nicht mit jedem Interessenten die ganze Zeit im echten Leben zusammensetzen, hat ja kein Mensch Zeit dafür. Also muss man sich halt überlegen, okay, wie kriege ich denn das, was ein echtes Gespräch gut macht? Also, dass man mich als Person einfach wahrnimmt mit meiner Expertise. Wie kriege ich das skaliert? Und nun, das ist halt einfach, indem ich nicht jedem Interessenten alles immer wieder komplett von Null erzähle, sondern dass ich es einmal in der Kamera erzähle. Und dann habe ich ein Video und ob das Video jetzt quasi mit 10 Leuten spricht oder 100 oder 1000 oder Hunderttausenden Menschen, das ist ja dann egal. So, das kostet mich ja keine Zeit mehr. Wir nutzen also Videos, weil sie so sind wie ein Beratungsgespräch, nur eben skaliert. Also das ist erstmal so die Grundidee dahinter. Mhm. Zum Beispiel auch, also quasi jeder führt ja mittlerweile Beratungsgespräche über Zoom beispielsweise. Und wenn man sich da mal kurz überlegt, na, was ist denn eigentlich ein Zoom-Call? Da sitzt du ja auch nicht mit dem Interessenten im Raum, sondern er guckt auf seinen Bildschirm und da sieht er dich auf seinem Bildschirm und er hört dich über seine Lautsprecher. Also, das ist genau so, wie man ein Video sieht.
Ja.
Ein interaktives Video zwar, aber es ist halt irgendwie am Ende des Tages ist es vom Medium ein Video. Und wir nehmen einfach genau das. Also das ist schon mal die Grundidee. Mhm.
Oh, gut. Mit anderen Worten, was du hier eigentlich sagst, ist, ich muss kein aktiver, ich nenne es mal YouTuber sein, der ständig Videos macht, sondern es gibt halt einfach eine Handvoll der Sachen, die ich in dem Beratungsgespräch sagen würde auch. Und die habe ich dann als Videos auf der Plattform.
Ja, genau, ja. Das ist die Idee. Also wir denken jetzt nicht in YouTuber werden und einen YouTube-Kanal aufbauen, sondern wir überlegen uns, ich will mehr Kunden. Wie bekomme ich das? Über Beratungsgespräche. Und wenn ich diese Beratungsgespräche skalieren will, na, dann nehme ich einfach das, was ein Beratungsgespräch im Kern ausmacht, also dass ich über mein Angebot spreche, dass ich vielleicht Fallstudien zeige, dass ich da Einwände behandle, dass ich Fehlverhalten adressiere. Und das alles, das erzähle ich einmal der Kamera statt jedem Interessenten neu. Und dann habe ich eine Handvoll Videos, die einfach gut mein Angebot erklären. Also ich nehme quasi ein Beratungsgespräch und breche das runter in einzelne Videos. Also weil sich halt kaum jemand direkt so 3 Stunden am Stück jetzt anhören würde. Und diese Videos, die muss ich irgendwo hochladen. Klar.
Ja. Ja.
Und wenn ich mir überlege, ja, wo lade ich denn jetzt eigentlich ein Video hoch? Nun, dann landet man ziemlich schnell bei YouTube, weil das halt einfach die größte Videoplattform der Welt ist. Ich habe das vor kurzem für einen Vortrag nachgeschaut, weil da kommen wir dann immer so schlau mal und sagen, ja, Moment, na, ist das wirklich die größte Videoplattform der Welt? Wie ist das mit Erwachsenenunterhaltung? Die sind noch viel größer, diese Plattform. Was
meinst du mit Erwachsenenunterhaltung?
Was könnte damit gemeint sein?
Netflix.
Und tatsächlich ist YouTube 5-mal so groß wie die größten Erwachsenenunterhaltungsplattformen zusammen.
Wie alle zusammen?
Ja, habe ich auch gestaunt. Das ist krass, oder? Also YouTube ist einfach so riesig, es ist die größte Videoplattform der Welt. Mit Abstand. Krass. So, ich meine, offensichtlich sollte man da seine Videos hochladen und jetzt nicht auf Vistia zum Beispiel. Also, weil YouTube hat viele Vorteile. Da, also wo die größte Videoplattform der Welt ist, ist ja auch die größte Nachfrage. So, es gibt ja einen Grund, dass da die ganze Zeit Videos produziert werden, weil sie da ja auch nachgefragt werden. Das heißt, da werden Videos entdeckt, also da können Interessenten auf einen stoßen. Zugleich ist es auch die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Also jeder Interessent, bevor eine Kaufentscheidung trifft, googelt mal nach dir, nutzt die größte Suchmaschine. Was in der Google-Suche angezeigt wird, sind YouTube-Videos. Klar, Google, YouTube, selbes Unternehmen im Kern. Die arbeiten zusammen, das heißt, deine YouTube-Videos tauchen auch hier auf. Und jemand, der jetzt gerade nicht auf der größten Suchmaschine nach dir sucht, sucht wahrscheinlich dann auf der zweitgrößten, ist ja naheliegend, und das ist halt dann einfach direkt YouTube. Also es ist einfach die objektiv beste Videoplattform, auf der man seine Videos hochladen kann, wichtig. Diese Videos sind im Prinzip digitale Vertriebsklone von einem. Also darum geht's. Es geht nicht darum, YouTuber zu werden. Es geht darum, strategisch intelligente Videos zu machen, die das Angebot richtig gut erklären, damit Interessenten sich einfach auf der Plattform darüber informieren können, das Angebot besser verstehen, Vertrauen aufbauen und dass sich dann einfach mehr Leute melden.
Okay, ich finde den Ansatz sehr, sehr spannend. Was ich jetzt mir gedacht habe, als du das erklärt hast, das heißt ja im Endeffekt nur, dass ich ein Angebot brauche, was funktioniert, dass ich Erfahrung ein bisschen haben muss mit meiner Zielgruppe, weil ich muss ja wissen, was ich sage in den Videos. Und dass ich eine Erreichbarkeit brauche der Zielgruppe. Also im Sinne von, ich muss halt die irgendwie in meinem Netzwerk haben. So, das sind ja jetzt nicht mal die ganz großen Voraussetzungen erstmal. Und dann kann ich mit diesen Vertriebsklonen starten.
Ja, ganz genau, so ist es. Also wir verlassen uns jetzt nicht darauf, dass YouTube irgendwie die Videos vorschlägt, und das ist jetzt auch nicht irgendwie so ein magischer Conversion-Mechanismus, kaum habe ich YouTube-Videos, kommen Kunden rein. Das ist es ja alles nicht. Sondern das, was ich mache, ist, ich nehme das, was ich den ganzen Tag Interessenten eh erzähle, so wenn ich einfach mal 10, 15, 20 Kunden gewonnen habe, dann weiß ich ja, was ich erzählen muss, dass die kaufen, und das erzähle ich einmal der Kamera. Also das sind die Voraussetzungen. Ich muss halt mein Angebot verkaufen können, weil wenn ich es nicht verkaufen kann, dann, also wie sollen es die Videos verkaufen?
Ja.
Geht ja nicht. Aber also wenn ich es verkaufen kann, ich erzähle einfach genau dasselbe. Das, was Interessenten überzeugt. Und dann können sich das halt einfach, also es können sich hunderte Leute anschauen, und es kostet mich keine Sekunde Zeit. Das ist ziemlich krass eigentlich. Also YouTube kostet keine Zeit, sondern es gibt dir ja Zeit zurück.
Das heißt, ich nehme diese Videos ein einziges Mal auf. Ich muss nicht einen YouTube-Kanal aktiv betreiben, wenn ich das nicht möchte. Ich muss nicht jede Woche jetzt ein Video raushauen oder zwei, sondern einmal diese Sachen aufgenommen, sorgen dafür, dass ich Kunden gewinne. Frage ich mich natürlich, okay, was ist da deiner Erfahrung nach drin? Also wie viel Umsatz, wie viele Kunden gewinnt man denn dann darüber? In welcher Zeit ungefähr?
Ja, das hängt ganz stark davon ab, wie ich die Videos einsetze. Machen wir ein Beispiel. Wenn ich jetzt einen komplett neuen Kanal starte und mein erstes Video hochlade, wie viele Klicks bekommt das Video in den ersten Tagen?
Sehr wahrscheinlich nicht so viele.
Ja, quasi null. Ja. Weiß ja niemand, dass es jetzt dieses Video gibt. Und YouTube weiß auch nicht so genau, wem soll ich jetzt eigentlich das Video zeigen. Keine Ahnung, wer sich jetzt dafür interessiert. Mit diesem Video passiert quasi nichts. Ich meine, das ist okay, wenn man jetzt anfängt, regelmäßig Videos hochzuladen und das vielleicht über Monate macht oder ein Jahr, na, dann werden irgendwann diese Videos schon entdeckt und Leuten vorgeschlagen. Jeder YouTube-Kanal, den man heute kennt, hat mit null Videos und null Followern angefangen. Das ist, also, ist ja immer so. Aber wir müssen uns gar nicht darauf verlassen, dass irgendwann YouTube anfängt, unsere Videos vorzuschlagen. Sondern, also, du bist ja auch Unternehmer. So, du verlässt dich ja wahrscheinlich auch nicht immer so auf andere und hoffst, dass das schon wird, sondern du nimmst ja wahrscheinlich dein Schicksal auch gerne selbst in die Hand und kontrollierst das, was du kontrollieren kannst.
Hin und wieder, ja.
Und genauso machen wir es auch mit den Videos. Also natürlich werden die im Laufe der Zeit entdeckt. Und irgendwann nach Wochen, Monaten, Jahren kommen dann viele Klicks und dann kommen da auch Anfragen. Aber ich will ja jetzt die Anfragen und nicht erst in Monaten. Ich muss ja auch jetzt Rechnungen zahlen. So, und damit ich jetzt sofort Anfragen bekomme, muss ich einfach nur die richtigen Videos produzieren. Können wir vielleicht später noch drauf eingehen, was sind eigentlich die richtigen Videos? Und diese Videos, die teile ich dann aktiv mit meinem Netzwerk. Da gibt es mehrere Optionen. Also man kann sie teilen im Marketing und man kann sie teilen im Vertrieb. Also Marketing, 1-zu-N-Kommunikation ist das ja, also 1-zu-viele. Wenn ich zum Beispiel eine E-Mail-Liste habe, dann kann ich meine Videos in einem Newsletter einbetten. Oder ich kann sie auf LinkedIn teilen oder auf Facebook oder auf Instagram. Also da, wo ich meine Reichweite habe, da kann ich die Videos teilen und dann dafür sorgen, dass meine Interessenten, die ich ja im Laufe der Monate und Jahre gesammelt habe, dass die diese Videos sehen und dass dann meine Videos für mich an die Interessenten verkaufen.
Jetzt hast du gesagt, im Netzwerk teilen. Das kann ja vieles sein. Was ist alles möglich und was ist vielleicht nicht möglich? Weil ich denke jetzt im Netzwerk an, was weiß ich. Ich habe jemanden auf einer Netzwerkveranstaltung kennengelernt. Ich habe jemanden auf WhatsApp, ich habe jemanden in meinem E-Mail-Newsletter, ich habe vielleicht jemanden auf einer anderen Social-Media-Plattform, auf LinkedIn habe ich vielleicht eine Reichweite, auf Instagram habe ich eine Reichweite. Gibt es Dinge, wo es sinnvoller ist und gibt es Dinge, wo es nicht so sinnvoll ist, oder ist es einfach erstmal relativ egal, woher ich jemanden kenne?
Das ist komplett egal, woher ich die Person kenne. Die Voraussetzung ist nur, dass es halt grundsätzlich jemand ist, der das Angebot, für den es halt gemacht ist. Also jemand, der jetzt kein Problem hat, das ich löse, dem brauche ich die Videos nicht teilen, das ist, denke ich, klar. Aber sofern jemand grundsätzlich in meiner Zielgruppe ist, aber noch nicht gekauft hat, also ich meine, wir alle haben ja wahrscheinlich, wenn wir das mal im Kopf durchgehen, hunderte Leute in unserem Netzwerk, die eigentlich extrem von unserem Angebot profitieren würden. Aber die haben halt noch nicht gekauft, weil sie es entweder nicht so genau verstanden haben, wie das jetzt funktioniert, oder weil das Vertrauen nicht da ist. Das sind ja in der Regel so die zwei Sachen, die fehlen. So, ich verstehe nicht genau, warum das mein Problem löst, und ich glaube irgendwie nicht so ganz, dass das jetzt das Richtige ist. Ja, also wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, dann fehlen denen ja nur Informationen. So, und genau diese Informationen würde man idealerweise in einem Beratungsgespräch klären, aber die sind ja nicht alle bereit, Beratungsgespräche zu führen, sind ja die wenigsten. Also muss ich so eine Art Vorberatungsgespräch führen. Das heißt, ich muss den Leuten Informationen zukommen lassen, bevor sie bei mir im Beratungsgespräch sitzen. Und dann sind wir direkt wieder bei den Videos. Ich teile also aktiv die Videos, die mein Angebot erklären, die Vertrauen aufbauen, die Einwände behandeln, um die Leute, die ich gesammelt habe, einfach zu überzeugen, dass eine Zusammenarbeit Sinn macht.
Ja, das klingt erstmal eigentlich ziemlich simpel. Jetzt müssen wir natürlich nochmal zurückkommen auf, wie schnell sehe ich da ungefähr welche Ergebnisse. Ihr habt das ja jetzt mit so vielen Leuten schon gemacht. Also muss ich dann erst alle Videos hochladen? Was kann ich ungefähr erwarten, sage ich mal? Es ist ja relativ wenig Aufwand erstmal. Ich glaube, das ist relativ intuitiv verständlich. Gut, ich muss einmal diese 10, 11 Videos machen. Und dann natürlich auch sie teilen. Aber der Aufwand hält sich sehr in Grenzen. Aber was kann ich als Ergebnis ungefähr erwarten?
Ja, also was wir sehen ist, wenn man... Es ist so schwer, weil es von der Ausgangslage abhängt. Wenn ich jetzt einen Newsletter habe, in dem sind 20 Leute und ich teile das Video, dann ist es nicht wahrscheinlich, dass da jetzt ein Kunde entsteht.
Ja.
Wenn ich jetzt aber einen Newsletter aufgebaut habe und da sind 1000 Leute drin und die Leute lesen regelmäßig meine E-Mails, das sind so viele Voraussetzungen. Ne? Also die dürfen natürlich nicht tot sein, Leute müssen regelmäßig die E-Mails schon lesen. Aber wenn es jetzt ein paar hundert Leute sehen, ich teile mit denen das Video, dann kriegt man in der Regel da direkt Anfragen draus. So, also die typische Conversion von Interessenten, von interessierten Leuten ist irgendwo im Prozentbereich. Also wenn ich jetzt dann so ein paar hundert Views drauf habe, dann habe ich in der Regel so eine Handvoll Anfragen.
Dann das kann ist so
ungefähr die Abschätzung.
Ja. Kann sich ja jeder ausrechnen, was ist ein Kunde bei ihm wert, auch auf lange Sicht wert, und was entsteht vielleicht sogar noch aus einem Kunden, weil viele empfehlen einen ja dann nochmal. Dann sieht man eigentlich schon das Verhältnis zwischen, okay, ich mache hier, ich sage das mal salopp gesagt, ein paar Videos und teile die halt mit meinem Netzwerk, mit dem ich sowieso Dinge teilen würde. Und dann entstehen Anfragen daraus und ein relativ guter Kundenwert. Das ist, klingt für mich erstmal nach einem sehr, sehr guten Verhältnis.
Ja, ist es auch. Also, das ist korrekt. Man muss aber auch dazu sagen, wenn ich jetzt zum allerersten Mal Videos produziere, ist nicht ganz einfach. Weil, also ich muss mich erstmal um das Equipment kümmern. Also viele Leute denken ja dann, ja okay, ich brauche halt dann jetzt irgendwie so eine Kamera, ich brauche Profi-Equipment, ich brauche eine Kulisse. Da muss man halt lernen, ach so, brauche ich eigentlich gar nicht. Ein Smartphone ist komplett ausreichend. So, wenn ich ein Beratungsgespräch in Zoom führe, filme ich das ja auch nicht mit einer Profikamera, sondern mit meiner lausigen MacBook-Kamera vielleicht. Und dieses Zoom-Video ist ja schon überzeugend genug, um zu verkaufen. Das sind halt alles Sachen, die man lernen muss. Also es gibt am Anfang schon ein paar Sachen zu lernen. Das kriegt man aber auch hin auf ein, zwei Wochen. Also gerade wenn man Anleitungen hat, dann kriegt man das ja schnell hin. Und dann hat man, also wenn man die richtigen Videos macht, dann baut man sich so ein kleines Videoportfolio auf, das einem direkt Leads bringt. Also es ist schon, also man muss schon einmal Zeit investieren. Ja. Also man kriegt das nicht geschenkt. Aber dann hat man natürlich Videos, die einfach wirklich so digitale Vertriebsklone sind. Und die können sehr, sehr gut im Netzwerk akquirieren, indem ich es direkt teile. Das ist quasi so die erste Funktion, dass ich über YouTube-Videos Kunden gewinne, aktives Teilen. Die zweite Funktion ist passiv über die Suchfunktion. Und die dritte ist dann die, an die viele Leute denken, also dass meine Videos irgendwann Interessenten vorgeschlagen werden. Wir können vielleicht einmal noch kurz in die zweite Option, in die Suche reinzoomen, wenn du möchtest. Ja. Bei der Suche ist es so, jeder Interessent, bevor er eine Kaufentscheidung trifft, recherchiert ja einmal kurz, wer ist denn jetzt eigentlich so der Anbieter? Und jetzt kann sich jeder mal selber fragen, wo kauft man denn gerne? Bei jemandem, bei dem man nichts findet? Oder bei jemandem, bei dem man einfach so ein richtig gutes Gefühl hat, was genau bekomme ich denn eigentlich? Wie wird sich das anfühlen? Mit welchen Ergebnissen kann ich rechnen? Wer hatte denn da schon Ergebnisse? So, klar, ich meine, da, wo ich mehr finde, da kaufe ich halt eher. Und das ist der zweite große Block. Interessenten, die jetzt gerade heiß sind, die überlegen, mit dir zu arbeiten, die suchen, wenn sie nichts finden, melden sich kaum welche. Wenn sie die richtigen Informationen finden, melden sich halt einfach viel mehr Leute. Das heißt, ich erhöhe passiv die komplette Conversion von den Leuten, die jetzt gerade mit mir arbeiten wollen. Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel meine Kunden über Kaltakquise gewinne üblicherweise oder über bezahlte Werbung, das sind ja kalte Interessenten. So, die brauchen mehr Vertrauen. Die müssen mehr finden. Ja. Genau dafür sind die Videos da.
Letzten Endes habe ich gerade, als du das jetzt gesagt hast, so ein bisschen gedacht, das ist ja so ein bisschen wie eine Website, nur in eigentlich besser. Weil eine Webseite, da ist Text drauf, okay, vielleicht ein paar Bilder, vielleicht mal irgendwie so ein kurzes Video, aber letzten Endes ist eine Website anstrengend. Eine Website will man nicht konsumieren. Das macht man nicht, weil man da Lust drauf hat.
Ja.
Bei Videos ist es ein bisschen anders. Videos, die kann man nebenbei anhören, wenn man einfach nur will. Da in den Videos passiert jetzt nicht so viel, was man sehen muss, sondern es geht um die Botschaft dort drin. Und letzten Endes, jeder, der sagt, ich habe eine Webseite, müsste ja dann eigentlich auch sagen, dann mache ich diese 10 Videos. Das ist ja eigentlich die bessere Webseite, weil da ist alles drin in einer viel, viel besseren Darreichungsform. Plus durch Video schaffe ich ja mehr Vertrauen, weil ich sehe den Anbieter ja wirklich, wie er ist. Das ist ja im Video, er gibt ja diese parasozialen Beziehungen, die daraus entstehen. Ich habe das Gefühl, ich kenne denjenigen schon, weil ich ihn auf Video gesehen habe.
Ja, ganz genau. Das ist ein hervorragender Vergleich. Im Prinzip ist das so. Also ein YouTube-Kanal mit den richtigen Videos, die das Angebot erklären, ist wie eine Website in Videoform. Und also somit im Prinzip die bessere Website, weil, also ja, eine Website, die zu konsumieren, ist in der Tat Arbeit. So, lesen ist anstrengend.
Ja.
Macht man nicht so einfach nebenbei. Also das kann ja jeder für sich selber überprüfen. Aber so ein Video, das hört man sich mal nebenbei an. Ich zum Beispiel schaue mir sehr gerne irgendwelche Business-Videos auch einfach zum Essen an. Weil da habe ich so ein bisschen Zeit, da kann ich ein bisschen entspannen. Aber da würde mir keine Website zum Essen durchlesen. Ja.
Du würdest dir auch keine E-Mail und keinen Blog durchlesen. Das ist ja ganz entscheidend. Es geht ja wirklich um diese Videodarreichungsform, die wir halt einfach sehr, sehr gerne konsumieren. Und auf Social Media geht ja auch alles in Richtung Videocontent. Das sieht man ja.
Ja, korrekt. Fairnesshalber sollte man vielleicht erwähnen, also das funktioniert auch mit Podcasts. Die werden auch nebenbei konsumiert. Also Video und Audio sind da so die Formate. Mit dem kleinen Nachteil bei Podcasts, dass sie halt, also Podcasts tauchen nicht so in der Suche auf, weil die Podcast-Plattformen nicht zu Google gehören. Und Podcasts haben keine Entdeckungsfunktion, wie das jetzt beispielsweise bei YouTube ist. Also Videos werden ja tatsächlich aktiv an Interessenten vorgeschlagen. Ja, also das würde wegfallen. Aber grundsätzlich wäre das, also reine Audiospur auch geeignet.
Ja, okay. Dann habe ich bis hierhin verstanden, dass wenn ich ein Netzwerk habe aus meiner Zielgruppe und ich ein Angebot habe, das funktioniert und ich auch weiß, wie meine Zielgruppe tickt, dann müsste ich jetzt eigentlich 10 Videos machen oder 11 Videos, 10 bis 11 erstmal, können wir gleich drauf eingehen, die aktiv teilen und dann würde ich darüber Anfragen generieren. Und dann mit der Zeit würden auch noch zusätzlich Leute auf die Videos aufmerksam werden, über die Suche und auch, weil sie vorgeschlagen werden. Ich habe aber einmal erstmal Arbeit reingesteckt. Das ist eine sehr, sehr langlebige Sache.
Korrekt.
So, das ist natürlich die Frage, was muss man denn jetzt für Videos machen? Also was müssen die jetzt beinhalten?
Ja, geil. Können wir gerne direkt konkreter werden. Und zwar, also wir haben etwas, das nennt sich Marketing Master Dokument, in aller Bescheidenheit benannt. Und die Idee hinter diesem Dokument ist, dass man einmal seine komplette Marketing-Argumentation systematisch festhält. Das ist etwas, was kaum jemand macht, was aber ein riesiger Nutzen ist. Also was genau meine ich damit, sollte man vielleicht erstmal erklären. Also grundsätzlich, Leute kaufen ja dann, wenn sie ein Problem haben. Ich kaufe nicht einfach so Angebote zum Spaß, sondern ich merke, ich habe hier jetzt gerade einen Engpass, zum Beispiel ich habe zu wenig Leads. Ich hätte gerne eine gute Lösung dafür. So, also das heißt, ich muss hier einmal definieren, was ist eigentlich das Problem, das ich löse. Und Das ist stellenweise nicht so einfach. Also wir haben ja jetzt wir haben ja schon hunderte Kanäle aufgebaut. Und in der Zusammenarbeit mit hunderten Leuten stellt man ja dann fest, wo gibt's Herausforderungen, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Häufig ist es so, gerade die schon Jahrzehnte auf dem Markt sind und vor allem vom Empfehlungsgeschäft gelebt haben, können häufig nicht so präzise definieren, was ist eigentlich das Problem meiner Zielgruppe. Das ist ganz interessant, ja. Also gerade die Netzwerker und Leute aus dem Empfehlungsgeschäft. Das ist eine große Herausforderung. Darum klappt es online nicht. Also was man da eigentlich machen müsste, ist einfach schärfer zu definieren, ja, welches Problem löse ich denn eigentlich? Das muss ich gut in Worte fassen können. Da muss ich gut in Worte fassen können, was ist denn eigentlich die Wunschsituation? Was hätten gerne meine Interessenten? Weil also so funktioniert ja immer Verkauf. Man definiert, du hast jetzt hier das Problem, also du bist in der Problemsituation und wir trennen die jetzt von der Wunschsituation. Wir erzeugen einen Graben sozusagen. Weil der Verkauf findet statt, indem man dann sagt, hey, ich baue dir jetzt eine Brücke über diesen Graben. Ja, also das ist so die Idee. Und diese Brücke, die besteht einerseits aus Verstehen und Vertrauen. Verstehen ist dann in der Hinsicht, warum funktioniert denn das Angebot? Ja, dass man vielleicht mal festhält, wie funktioniert denn die eigene Methode? Was wir gerne machen ist, viele Leute haben ja die Herausforderung, dass sie im Prinzip das machen, was halt Dutzende andere auf dem Markt auch anbieten. Also zumindest aus Sicht eines Interessenten. Man selber als Experte weiß, nee, ich mache das anders, ich mache das besser. Aber ein Interessent erkennt es halt einfach nicht. Was man da also machen muss, ist, dass man eine Positionierung von eins schafft sozusagen. Also man ist der Einzige, der etwas hat, eine bestimmte Methode hat. Wir haben zum Beispiel so das Thema YouTube-Funnel geprägt. Also man braucht gar keinen YouTube-Kanal. Also ein YouTube-Kanal ist für Influencer, die wollen Likes, Abonnenten und sowas. Wir wollen ja am Ende des Tages als Unternehmer Aufträge, wir wollen Leads. Und dafür braucht man Funnel.
Ja.
Also nur so ein Beispiel für eine Methode, die man prägen sollte. Aber das ist sinnvoll, das eben einmal so systematisch festzuhalten. Dann, dass man erklärt, warum funktioniert es denn überhaupt? Was ist so die Logikkette, um einen Interessenten dahin zu führen, dass er sagt, ah ja, das macht ja Sinn. Das ist ja natürlich, das ist ja logisch. Natürlich funktioniert das. So, das muss man einmal festhalten. Was man auch festhalten muss, ist, dass man nicht nur an der Oberfläche kommuniziert, sondern, also wenn jemand sagt, mein Problem ist, ich habe zu wenig Leads, was steckt eigentlich dahinter? Was sind die tieferen Probleme? Da gibt es so diese Frames selbst, Freunde und Feinde, dass man da so ein bisschen genauer reingeht. Was bedeutet das denn für die Person? Ja, ich habe zu wenig Leads. Vielleicht hängt dahinter, ja, das Business läuft einfach nicht stabil. Ein Monat läuft gut und man fühlt sich wie der König und der nächste Monat läuft schlecht. So Woche 2 ist rum, kein Auftrag geschafft, Woche 3 ist rum, immer noch kein Auftrag und so. Dann fängt man an zu zweifeln, puh, muss ich doch wieder zurück ins Angestelltenverhältnis, ist das was mit der Selbstständigkeit? Da hängen ja richtige Zweifel dran, das ist eine ganz schön frustrierende Situation.
Und dann kommt das mit Freunde eben, dass Freunde dann sagen, ja, haben wir dir gleich gesagt oder würde nicht funktionieren. Also das ist das, was damit Freunde gemeint ist, oder? Was würden Freunde darüber sagen, über diese Situation?
Ja, ganz genau, ganz genau. Dass die dann anfangen zu zweifeln. Also es tut ja weh, wenn die Menschen, die einem besonders am Herzen liegen, wenn die an einem zweifeln und dann sagen so, vielleicht ist das mit der Selbstständigkeit doch nichts für dich. Ja. Ist ja gut gemeint, aber tut trotzdem weh, wenn die Leute an dir zweifeln. Und also diese Motivation kann einfach viel höher sein. Dann geht es halt nicht um Leads, sondern es geht darum, wie stehe ich eigentlich vor den Menschen da, die mir besonders wichtig sind. Oder für manche Leute, das sind dann vielleicht eher so die Rotdominierten, die sich halt dann einfach tierisch darüber aufregen, wenn sie jetzt ein Beratungsgespräch mit dem Interessenten geführt haben, sich da richtig Mühe gegeben haben und er sagt dann, ja, ich vergleiche nochmal kurz die Angebote und dann landet er beim Mitbewerber. Und man weiß, okay, ich habe den jetzt aufgewärmt, ich habe dem das jetzt alles erklärt und ich habe jetzt gerade auf das Bankkonto von meinem Mitbewerber eingezahlt, weil der hat ihn sich jetzt gerade geschnappt.
Ja.
So, und das sind halt so quasi so die tiefer liegenden Probleme. Und das kann man systematisch eben angehen über diese Frames, die wir jetzt gerade adressiert haben. Selbst Freunde, Feinde, dass man das für die Probleme skizziert, dass man das für die Wünsche skizziert. Ja.
Also das sind dann auch die einzelnen, also müssen wir vielleicht mal anders kurz sagen. Warum kauft jemand nicht? Die Grundidee ist, es gibt Dinge, die derjenige nicht versteht. Es gibt ein Vertrauensproblem und also wir haben jemanden beim Netzwerktreffen zum Beispiel getroffen. Und der mag uns und der weiß auch, was wir ungefähr machen, aber er kauft nicht, weil er eben gewisse Botschaften noch nicht verstanden hat. Das ist eigentlich die Basis. Und mit den YouTube-Videos wird diese Lücke geschlossen zwischen dem, wo er steht und dem, was er noch nicht versteht über das Angebot.
Genau, das ist die Idee. Also das heißt, wenn ich einmal systematisch meine Marketingbotschaft definiere, also was jemand hören muss, dass er versteht, du kannst mir helfen und ich kann dir vertrauen und ich muss jetzt ins Handeln kommen und dein Angebot funktioniert und meine Einwände sind alle ungültig und so weiter und so fort, dann kann ich anfangen, das jetzt in Videos zusammenzuwürfeln. Und dann ist relativ schnell klar, so viele Videos braucht man da jetzt nicht. So, ich muss ja jetzt nicht in jedem Video erklären, wie mein Angebot funktioniert. So, warum würde ich da 15 Videos machen? So, es ist ja Quatsch. So, es reicht ja, wenn ich es halt einmal halt gut sage. Muss ich ja dann nicht nochmal sagen, weil dann kann ich ja dieses Video nehmen und Leuten schicken. Das Video ist ja auch noch in einer Woche da und in einem Monat. Ich brauche es ja nur einmal. Das ist schon krass. Oder, dass ich zum Beispiel ein Video bastel, in dem es um das Thema Dringlichkeit geht. Das kennen wahrscheinlich auch viele Anbieter, dass sie mit Interessenten sprechen und die sagen dann, ja, klingt alles gut und so, lass uns das machen, aber nicht jetzt. Lass uns nächsten Monat anfangen. Aber der nächste Monat, der kommt halt nie.
Freibier gibt's morgen.
Ja, passiert einfach dann nie. Also muss ich da erklären, warum muss ich denn jetzt ins Handeln kommen? Damit Leute das auch wirklich verstehen. Was verlieren sie denn? Also was sind der reale Verlust, wenn sie jetzt dein Angebot nicht in Anspruch nehmen? Also das einfach mal zu vergegenwärtigen.
Das heißt, das Dokument, das Mastery-Dokument, beinhaltet am Ende die Botschaften, die ich dann in den einzelnen Videos aufnehmen muss.
Ja, korrekt.
Ja.
Genau, das ist die Idee.
Und dann habe ich irgendwann ein Portfolio an diesen Videos auf meinem YouTube-Kanal, sodass jemand dann diese Lücke von, was er noch nicht versteht, zu meinem Angebot schließt mit den Videos. Das ist die Idee.
Ja, korrekt.
Ja.
Korrekt. Wir können auch gerne mal so ein bisschen detaillierter auf einzelne Videos eingehen und dann auf die einzelnen Anwendungsgebiete der spezifischen Videos.
Sehr gerne.
Zu den einzelnen Videos, die man dann in der Praxis einsetzen kann. Wir starten immer mit einem Video, das heißt Unternehmensvorstellung. Das, mittlerweile, das ist recht unterhaltsam, wenn man sich mal so Business-Kanäle anschaut. Wir haben ja schon mit hunderten Leuten gearbeitet und dann sieht man immer auf diesen Kanälen so, wer ist Jonathan Laufer oder was macht Logical Lemon? Und ich sehe das auch bei manchen Leuten, die nicht mit uns gearbeitet haben, aber die das kopieren, weil sie es auf Kanälen entdeckt haben. Das ist sehr unterhaltsam. Also das ist wirklich so ein, haben wahrscheinlich viele Leute schon mal gesehen. Aber so eine Unternehmensvorstellung ist sinnvoll. Also worum geht es in dem Video? Da geht es im Wesentlichen darum, dass ich einmal erkläre, welches Problem löse ich eigentlich für welche Zielgruppe. Also damit die verstehen, hey, ja klar, das ist ja mein Problem, das ich habe. Das wird hier gelöst. Dass ich einerseits erkläre, wie fühlt sich das an für den emotionalen Verkauf. Das sind dann diese Selbst, Freunde und Feinde, diese Frames. Dass ich verstehe, was steckt eigentlich tiefer dahinter. Dass ich dann erkläre, warum funktioniert es logisch. Also, dass ich wirklich so die einzelnen Schritte nachvollziehen kann und dann sage, okay, das ist plausibel. Also, wir wollen erstmal emotional verkaufen, weil Entscheidungen werden emotional getroffen. Und dann anschließend die logische Erklärung liefern, dass jemand sagt, ja, das macht Sinn. Danach gibt es dann noch sowas wie, für wen ist es geeignet, für wen ist es nicht geeignet, ein bisschen Demarketing machen. Da steckt viel dahinter. Das wirkt dann auch glaubwürdiger, wenn ich dann pitche und sage, das ist nicht für jeden, sondern es ist nur für manche Leute geeignet. Aber also das ist die Unternehmensvorstellung. Ich erkläre, was ich tue, wie es sich anfühlt und warum es funktioniert. So kann man es wohl kurz zusammenfassen. Diese Unternehmensvorstellung, die kann ich jetzt aktiv einsetzen und die ist zum Beispiel für den Vertrieb besonders gut geeignet. Wenn ich beispielsweise Qualifikationsgespräche führe, also viele Leute kennen das ja, also diesen zweistufigen Vertrieb, ich habe eine Vorqualifikation am Telefon, um zu prüfen, kann jemand überhaupt grundsätzlich eine Kaufentscheidung treffen und erst dann wird ein Beratungsgespräch geführt. In der Vorqualifikation, gerade wenn ich mit kalten Leuten spreche, dann ist es so, häufig tauchen die gar nicht zum Gespräch auf. Und wenn sie auftauchen, dann kommen Rückfragen wie, warum stellst du mir denn hier die ganze Zeit Fragen? Ich dachte, ich erfahre hier mal ein bisschen was über dich. So, erzählst du mir denn jetzt mal was? Das ist relativ unangenehm, so ein Gespräch zu führen. Was man also macht, ist, dass man hier ein Video davor rausschickt, mit dem man seine Expertise unterstreicht, damit Interessenten, also damit erstmal mehr Interessenten auftauchen, weil sie sagen, hey, das ist ja wirklich das, was ich gerade brauche. Das ist ja gar keine Zeitverschwendung. Das lohnt sich ja, dass ich mich da in diesen Call reinsetze. Und dann, dass das Gespräch angenehmer wird, weil man sich nicht rechtfertigen muss. Das Video hat ja schon erklärt, wer man ist und wo man helfen kann. Macht das Leben einfacher. Also das wäre so ein direktes Anwendungsgebiet der Unternehmensvorstellung.
Ich habe auch den Eindruck, diese einzelnen Videos, weil du hast gesagt, okay, Unternehmensvorstellung, da war für mich auch schon so eine Struktur jetzt drin. Also weißt du, was ich meine? Also es kann ja, also du hast gesagt, man braucht mehrere Botschaften, man braucht mehrere Videos. Okay, aber gleichzeitig kann ein Video ja wahrscheinlich auch nur funktionieren, wenn ich in dem Video die richtige Struktur habe, oder?
Ja, absolut. Das ist ein richtig guter Punkt. Die, wenn wir so ein bisschen nerdy werden, auf YouTube gibt es Graphen der Zuschauerbindung. Man sieht quasi auf die Sekunde aufgelöst, welcher Prozentsatz der Zuschauer gerade noch im Video drin ist. Und man würde meinen, naja, die Leute, die sie auf so ein Video klicken, also vielleicht werden die meistens nicht ganz gucken, aber zumindest mal die Hälfte. Das ist aber falsch. Leute haben so einen kurzen Geduldsfaden, wenn man seine Videos nicht richtig startet, wenn es nicht mit dem richtigen Satz losgeht und wenn dann am Anfang vielleicht irgendetwas kommt, was nicht so spannend ist, dann haben sich 50%, 60%, 70% der Zuschauer verabschiedet in den ersten Sekunden. Und dann ist es egal, was ich hinten raus mache, ich habe die schon verloren. Das heißt, es muss eine Struktur geben, wie ich das Video starte, damit mir überhaupt Menschen zuhören. Aber das reicht noch nicht. Was ich dann danach brauche, ist ein Spannungsbogen, damit jemand versteht, hey, es läuft alles auf eine Information raus, die ich gerne hätte, aber ich habe sie noch nicht. Also muss ich noch ein bisschen weiter gucken.
Ja.
Man braucht diesen Spannungsbogen drin, ja, genau. Und da gibt es so unterschiedliche Muster, wie man Videos aufbauen kann. Also wir haben jetzt im Lauf der Jahre, seit wir das machen, so circa, grob überschlagen werden es vielleicht 20 Videos sein, also die wir durchsystematisiert haben und die einfach Sinn machen. Manche dieser Videos sind besonders gut, um viel Reichweite zu gewinnen. Andere Videos sind besonders gut, um das Angebot zu erklären. Wieder andere sind gut, um den Expertenstatus zu unterstreichen. Da gibt es jetzt verschiedene Anwendungsgebiete. Aber im Prinzip kann man das in Templates festhalten, die einfach gut funktionieren. Und die, also die müssen auch immer gleich aufgebaut sein. Wenn, vielleicht eine kurze Analogie dazu. Also jeder, der sich gerne Filme anguckt, und das tun ja wahrscheinlich die meisten, wenn man da mal genauer hinschaut, es gibt nur ganz wenige Archetypen, wie Filme aufgebaut sind. Die folgen in der Regel immer demselben Muster. Die meisten so der Hero Journey, also so die klassische Heldenreise mit dieser Transformationsgeschichte. So alle Filme, also fast alle Filme sind nach dem gleichen Muster aufgebaut. Ist komplett identisch. Und man könnte ja meinen, ja, das kann ja gar nicht funktionieren, ist ja vorhersehbar und ist ja langweilig. Aber so nein, wenn Filme von diesem Muster abweichen, dann floppen sie. Also es gibt einfach diese Archetypen, die richtig gut funktionieren, die überzeugend sind. Haben wir natürlich bei uns im Training systematisiert. Dass man hier nicht jedes Mal das Rad neu erfinden muss, ist ja auch irgendwie Käse. Genau.
Aber es ist eigentlich ironisch, dass wenn es nach der gleichen Struktur funktioniert, dass es dann funktioniert, wenn man könnte ja meinen, jetzt checkt der Zuschauer ja, was passiert, aber wir sehen auf der Metaebene das eben nicht. Also wenn man es irgendwann mal weiß, dann kann man sich schon in so einem Film reinversetzen, ja, jetzt wird gleich irgendwas Schlimmes passieren und jetzt wirklich was Gutes passieren. Ja. Aber die meisten wissen es ja nicht. Und bei den YouTube-Views wird es genauso sein. Die Struktur, die läuft so in der Metaebene hinten ab, das checkt der Zuschauer ja gar nicht, was da jetzt gemacht wird.
Ja, und selbst wenn man es versteht, ist es immer noch interessant.
Ja,
spannend, ja. Als ich mich da so richtig tief reingenördet habe, um das halt eben auch für unsere Kunden zu systematisieren, also weil wir wollen ja, wir produzieren ja keine Kinofilme, sondern letzten Endes wollen wir unser Angebot erklären und verkaufen. Das heißt, man kann nicht die Struktur für einen Kinofilm verwenden. Das ist ja, glaube ich, klar. Also man muss den schon abwandeln. Aber ich habe mich da so in das Thema reingearbeitet, so diese ganzen Bücher gelesen für so Screenwriter und habe mir dann in diesem Zuge auch Filme angeschaut, um das zu analysieren. Und einer der Filme war The Incredibles. Und das war so cool, weil, also ich glaube, nach 15 Minuten im Film in etwa, wusste ich einfach, ohne den Film zu kennen, genau, wie es ausgehen wird. Also nicht nur, wie es ausgehen wird, sondern wie der Verlauf der Geschichte ist. Also weil im Prinzip alles angelegt war. Es wurde gezeigt, was die Schwächen des Helden sind, was dann einfach sein Problem sein wird, wo er dann so ungefähr nach 2/3 in dieses Problem reinläuft und dann kommt so diese Transformation, dass er sich dann weiterentwickelt. Und das ist so interessant, also weil gerade Pixar-Filme halten sich da bilderbuchhaft dran. Mhm. Also, und obwohl ich wusste im Prinzip, wie es ausgeht, war der Film trotzdem spannend. Ich fand ihn super. Ich hatte großen Spaß, ihn weiter anzugucken.
Und es macht es natürlich jetzt auch leichter in der Produktion. Weil wenn ich immer die gleiche Struktur habe für einzelne Videos, naja, dann, es ist ja vorgegeben, ich muss mir nicht selbst jetzt überlegen, okay, ich habe jetzt diese Botschaft, aber ja, wie baue ich das denn jetzt auf? Sondern es ist ja vorgegeben und es ist eine Struktur, die nachweislich funktioniert. Also genau. Das ist ja eigentlich das Spannende daran.
Ja, genau.
Also es macht die Arbeit auch leichter, ne? Weißt du, ich habe gerade daran gedacht, es gibt so einen Film, der heißt 47 Meters Down. Da geht es so darum, dass zwei Mädels so Shark Diving machen, in so einem Käfig sind und dann fliegt der runter. Und dann gibt es einen zweiten Film, hat gar nichts mit dem ersten zu tun, sind aber die genau gleichen Produzenten und Filmemacher. Da geht es dann darum, dass zwei auf so einen Fernsehturm oder sowas klettern. Und es ist wirklich 1:1 die exakt gleiche Geschichte. Ich habe beide Filme schon mehrfach gesehen, weil ich sie einfach cool finde. Also in dem Hai-Film wird dann auch eine, die halluziniert dann und dann geht die Geschichte eigentlich so weiter, wie sie nur halluziniert. Und bei diesem Turmfilm genau das Gleiche, halluziniert auch eine oder hat es geträumt oder so. Hm. Und es ist so die gleiche Struktur und trotzdem faszinierend. Also das ist eigentlich der Beweis schlechthin dafür, dass das wirklich funktioniert, wenn man eine Struktur nutzt, die nachweislich halt einfach klappt.
Ja, cool.
Und die Filmemacher mussten auch immer nur sagen, okay, was ist letztes Mal in der Tiefe passiert, das passiert ja diesmal einfach nur in der Höhe. War auch einfach für die wahrscheinlich bei der Umsetzung, als eine komplett neue Geschichte zu erfinden. Ne?
Ja, total. Also es ist quasi ein Erfolgsgarant. Also man sieht es ja so häufig, die meisten Filme, die floppen, weichen halt einfach von der Struktur ab.
Und bei den meisten YouTube-Videos ist es dann natürlich auch so.
Ja, genau. Also es gibt quasi unendlich viele Möglichkeiten, wie man etwas falsch machen kann, aber nur wenige, wie etwas funktioniert. Also ja. Das Thema Entropie, wir hatten es vorher schon mal kurz angeschnitten. Also es gibt quasi unendlich viele Möglichkeiten, wie etwas unordentlich sein kann. Zum Beispiel, wie man sein Zimmer, seinen Schreibtisch zum Beispiel unaufgeräumt haben könnte. Man könnte Socken drauflegen oder sowas. Oder man könnte Socken über eine Zahnbürste auch ziehen. Und das wären alles Möglichkeiten, wie etwas Unaufgeräumtes. Aber es gibt halt irgendwie nur so einen richtigen Platz, wo der Socken dann in der Sockenschublade aufgehoben ist. Also es gibt wenig Ordnung, massiv viel Unordnung. Und also das heißt, wenn man einfach drauf losproduziert, ist die Wahrscheinlichkeit halt hoch, dass man etwas macht, was halt einfach nicht funktioniert. Und also wenn man stattdessen einfach so bewährten Mustern folgt, dann viel bessere Erfolgswahrscheinlichkeit.
Du hast auch vorhin versucht, diese Zitronen so zu stapeln wie so einen Kartenturm und da ist genau das Gleiche passiert. Es gibt halt wahrscheinlich nur einen Weg, die gut hinzustellen, aber man könnte sie in zig verschiedenen Wegen verwursteln.
Das ist richtig, genau. Ja.
Gut, also, ich halte mal kurz fest, was wir bislang besprochen haben. Ich habe verschiedenste Botschaften, die meine Zielgruppe verstehen muss, damit sie letzten Endes dann bei mir kauft. So, ich habe mit irgendjemandem schon mal gesprochen auf einem Netzwerk oder der hat meine Insta-Stories gesehen oder was auch immer, aber es fehlen ihm noch irgendwelche Informationen, um jetzt zu kaufen. Dafür gibt es dann das Master-Dokument, das Marketing-Master-Dokument, dass ich diese Botschaften, ich weiß dann genau, welche das sind und das fülle ich aus. Und dann mache ich daraus einzelne Videos.
Ja, genau.
Genau. Und jetzt ist aber für mich immer noch die Frage, okay, wie aktiv, also wie teile ich sie jetzt im Netzwerk? Und die einzelnen Videos haben natürlich auch Strukturen.
Ja.
Aber ich muss es jetzt ja nochmal teilen. Also ich frage jetzt mal ganz naiv, teile ich dann diese Videos, den Link in der Insta-Story, weil ich habe meine Leute auf Insta, teile ich sie im Newsletter, schicke ich dir den direkt? Gibt es gewisse Zeitpunkte, wo ein bestimmtes Video Sinn macht?
Ja.
Weil das ist jetzt auch wahrscheinlich ein wichtiger Aspekt dann nochmal.
Oh, absolut, ja. Also es gibt keine pauschale Antwort drauf, weil diese 10 Videos, die da drin sind, die sind ja alle verschieden aufgebaut und darum haben sie verschiedene Anwendungsbereiche. Aber wir können uns zum Beispiel im Vertrieb 4 Videos anschauen und wo man sie einsetzen würde. Das ist vielleicht ganz interessant.
Ja.
Also, und dann danach kommen wir noch zum Marketing, weil da kann man sie ja auch wieder einsetzen.
Ja.
Also im Vertrieb, damit ist immer 1:1 Kontakt gemeint. Und das kann man grob einteilen in, es gibt Kaltakquise, also ich kontaktiere Leute, mit denen hatte ich noch keinen Berührungspunkte. Kaltakquise kann am Telefon sein oder auch per Social Media. Also per Social Media, so Leute anschreiben, ist auch eine Form von Kaltakquise. Dann gibt es die Vorqualifikation, also das kurze Telefonat, um zu prüfen, kann jemand kaufen oder nicht. Dann gibt es das eigentliche Beratungsgespräch oder Verkaufsgespräch. Und dann gibt es noch Follow-up, das heißt, nicht jeder kauft ja immer sofort. Aber manche Leute würden perspektivisch kaufen und da muss ich halt regelmäßig dranbleiben. Das sind so die 4 Felder im Vertrieb. Und hier kann ich jetzt überall ein Video einsetzen, aber es ist jeweils ein unterschiedliches Video. In der Kaltakquise ist es beispielsweise so. Wenn ich jetzt jemanden, den ich gerade neu kontaktiere, der kennt mich gar nicht. Wenn ich dem sage, hey, schau mal, hier ist ein Video zu meinem Angebot, das geht 30 Minuten, guck's dir mal an. Das wird nicht passieren. Ja. Das passiert einfach nicht. Leute nehmen sich da nicht die Zeit. Warum denn auch? Also ähnlich, als würde man sagen, ja komm in mein 1,5-stündiges Webinar an einem Tag und einer Uhrzeit, die dir nicht gut passt. So. Das macht ja kein Mensch. So, was wir also hier brauchen ist, ein kurzer, einfacher Einstieg, damit Interessenten überhaupt mal ein offenes Ohr dafür bekommen, dass sie dir zuhören. Wir sprechen hier von einem Problemöffner-Video. Das ist 2 Minuten 59 lang oder kürzer. Also wichtig ist, dass es unter 3 Minuten ist.
Also das ist wirklich entscheidend, auch dass es unter 3 ist.
Also,
macht das so einen optischen Eindruck, wenn das dann nur eine 2 davor hat, oder? Ja, das kennt man aus eigenen Videos, die man konsumiert von YouTubern zum Beispiel, die man nicht so lange kennt. Schaut man schon, okay, wie viel Zeit investiere ich jetzt dafür das erste Mal? Und da hast du einfach rausgefunden, unter 3 ist wichtig, dass es ist.
Ja, also ich meine, wenn jetzt ein Video 3 Minuten und eine Sekunde lang ist, dann, also Leute würden das schon auch noch klicken, aber es werden halt zunehmend weniger. Und also gerade bei dem Video ist es ja wichtig, dass jemand, der einfach keine Vorerfahrung mit mir, mit meinem Unternehmen hat, dass er sich einmal kurz mit mir beschäftigt und einfach versteht, dass sein Problem, das er hat, dass ich das lösen kann. Und kürzer ist einfach besser. Darum geben wir einfach als Pauschalempfehlung 2 Minuten 59 an. Mhm. Kürzer darf es gerne sein. Es ist halt eine schlechte Idee, es länger zu machen.
Ja.
Es ist nicht so, dass es ab 3 Minuten dann komplett aufhört zu funktionieren. Das ist ja keine Ja- oder Nein-Sache, es ist keine Dichotomie, würde man sagen, sondern es ist ein Spektrum. Ja, es funktioniert dann einfach schlechter. Gut, also das vielleicht kurz zur Einordnung.
Ja.
Worum es in dem Video geht, ist, nun ja, also ich beschreibe im Prinzip die Problemsituation und die Wunschsituation. So, dass jemand versteht, hey, die Person, die versteht mein Problem, die kann auch gut artikulieren, wo ich jetzt gerne wäre. Und ich teasere eine Methode an, wie ich das schaffe. Nicht im Detail. Da hat man ja auch keine Zeit in unter 3 Minuten. Aber ich teasere es an. Und dieses Video, das verweist dann auf ein zweites Video, das sich dann Leute freiwillig anschauen, wenn das erste Video gut gemacht ist. Und da geht es dann tiefer um die Methode, warum ich dann eigentlich helfen kann. Ja, also so öffne ich Leute quasi überhaupt mal, um sich mehr mit mir zu beschäftigen. Das erhöht die Effizienz in der Kaltakquise. Mhm.
Wärst du, das wäre ja wirklich jetzt das erste Video, das jemand schaut, mit dem man Kontakt hat. Jetzt gehen wir mal davon aus, es gibt Leute, die zum Beispiel hier zum ersten Mal mit dir Kontakt haben. Wie würdest du jetzt für dein YouTube-Programm so ein Video, meine klar, jetzt machst du es auf dem Stegreif vielleicht, aber wie würdest du es ungefähr sprechen? Es würde mich mal interessieren einfach, weil du hast gesagt, du sprichst über Probleme und Wünsche. Es muss jetzt ja nicht perfekt formuliert sein, weil du hast jetzt nicht die Schablonen vor dir, aber wie würdest du es ungefähr machen für dein Produkt?
Also für das Produkt, wir haben mehrere Sachen im Angebot, also wir haben ja unterschiedliche Programme und jetzt müsste man sich kurz überlegen, für wen ist das jetzt eigentlich gemacht. Also zum Beispiel haben wir ein Programm, über das sprechen wir jetzt mehr oder weniger hier, also so hat sich jetzt das Gespräch gerade entwickelt, das richtet sich ja jetzt nicht an YouTube-Kanäle, die wachsen wollen, sondern es richtet sich an Leute, die überlegen jetzt mit einem YouTube-Kanal zu starten.
Ja.
Also das heißt, man muss es einmal kurz überlegen, an wen schicke ich das denn eigentlich raus? Ja, also es würde halt losgehen, ich muss das Problem beschreiben, dann die Problemframes dahinter, selbst Freunde, Freunde.
Ja.
Darauf muss ich eingehen, auf die Wunschsituation. Also.
Also es wäre so ein bisschen jetzt, in dem Fall weiß ich nicht, keine Ahnung, wir können ja auch was Fiktives nehmen. Du machst nicht regelmäßig 15.000, sondern du hast schwankende Monate, du weißt ja manchmal wieder nicht, ja, läuft das Business wirklich so gut, wie es ist. Dann sagen deine Freunde schon so, ja, du bist immer gestresst, aber irgendwie bleibt doch nichts übrig. Ich habe als Angestellter eigentlich mehr als du, wenn man so diese Richtung. So würde man es vielleicht anfangen.
Ja.
Und dann Richtung dem gehen, was jemand haben will. Also im Sinne von, willst du nicht mal wirklich Ruhe schlafen, dir keine Gedanken machen müssen, ob das Business in 2-3 Monaten noch stabil ist. So ungefähr wäre ein Video jetzt einfach mal nur. Das ist mal grob.
Von der Idee, also ja, wenn wir schon so tief einsteigen, also im Prinzip ja, das ist es.
Ja. Also das machen wir jetzt ja nur mit einem Video, dass man vielleicht mal sieht, dass wirklich eine Schablone, wie leicht es einem das eigentlich macht,
ja,
da so vorzugehen.
Ja.
Ja. Dieses Video alleine bringt ja jetzt nicht viel.
Ja.
Aber es ist mal gut zu sehen, okay, so muss anscheinend ein Video sein.
Genau, also bei so einem kurzen Video würden wir übrigens auch mit einem Scheinargument arbeiten, also im Sinne von, hey, du hast die Problemsituation, das müsste ja eigentlich gar nicht sein, weil
ja.
Wenn du mal kurz drüber nachdenkst, in deinem Netzwerk hast du ja auch Leute, bei denen läuft es halt irgendwie. So, was machen die denn anders? Und also so könnte man halt dann überleiten. Dass du nicht aber es führt uns ein bisschen tief in die Schablone rein, glaube ich.
Ja, nee, also ich will eigentlich hier nur ein bisschen aufzeigen, wie einfach es sein kann. Ich meine, ich kenne ja auch die Schablonen, die ihr da habt. Und weil man könnte sich meinen, so, weißt du, man könnte den Eindruck kriegen, oh, da muss ich mich da so krass an so Schritte halten und so, aber es ist eigentlich so simpel umsetzbar, wenn man das hat. Also hin und wieder gibt es Leute, die fragen mich, so kannst du mich ein bisschen auf Vorträge vorbereiten. Da gibt es auch eine Struktur. Und es ist so simpel, einfach zu sagen, schau mal, du brauchst das, du brauchst das, du brauchst das. Und die Leute finden dann ihre eigenen Botschaften dafür und es fühlt sich natürlich an. Eine Schablone hat immer den Einwand, habe ich festgestellt, dass jemand sagt, ja, ist das dann noch, bin das dann noch ich? Mhm. Ist das dann noch natürlich? Aber das bleibt in dem Fall einfach so. Das bleibt natürlich. Das ist einfach nur das, was du jemandem, wie du es auch gesagt hast, der in einem Zoom-Call, in einem Einzelgespräch auch sagen würdest. Darauf wollte ich eigentlich hinaus.
Super spannend, ja. Oh, das ist ein richtig guter Punkt, ja, das Schablonen bin das dann noch ich. Ja, das ist, glaube ich, ein extrem guter Punkt. Also ich glaube, da, wo die Individualität reinkommt, das ist ja in Bezug auf das eigene Angebot, auf die Geschichten, die man erzählen kann, auf die Erfolgsgeschichten von Kunden, dass man mit seiner Energie, mit seinen Werten da reingeht. Aber das ist ja alles losgelöst von der Struktur.
Ja.
Also, weil wenn ich jetzt in einem Video anfange und erstmal darüber rede, warum jemand jetzt mit mir arbeiten sollte und danach erst erkläre, was ich eigentlich tue, dann glaube ich, wird jedem intuitiv klar, so, da hört mir ja keiner zu, wenn er nicht weiß, was er davon hat. Warum würde er mir zuhören, warum er jetzt starten muss? Das heißt, ich muss es umdrehen, ich muss die Leute da abholen, wo sie stehen. Ich muss quasi bei dem Problem anfangen, bei dem Problem, bei den Wünschen. Und also das sind halt fundamentale Muster. Also die müssen so sein.
Ja.
Und die Individualität kommt da mit den Beispielen rein.
Ja, verstehe.
Wenn das Sinn macht.
Ja, total. Macht total Sinn. Weil, also ich habe festgestellt, dass viele Leute immer Angst haben, ihre Individualität zu verlieren. Deswegen mögen ja manche auch keine Verkaufsskripte zum Beispiel. Mhm. Weil sie sagen, das bin ja nicht mehr ich. Aber letzten Endes, das, du hast es sehr gut erklärt, das Ich bleibt, es wird nur auf eine Struktur gelegt. Und das haben wir überall im Alltag.
Ja.
Also, was ist dieses simple Autofahren? So, du kannst ja mit deiner linken oder rechten Hand lenken, aber du musst halt ein Lenkrad bedienen. Sonst fährt das Auto halt einfach nicht. Du kannst halt nicht sagen, nee, ich bin so individuell, ich lenke nicht. So in diese Richtung geht es eigentlich fast.
Ja, genau.
Ja.
Ganz genau.
Okay. Das ist ein Video, was ich einsetzen kann, ist also nach dem Opening.
Genau, also in der Kaltakquise würde man das einsetzen. Das nächste Video, die Unternehmensvorstellung, hatten wir uns ja auch schon sogar von der Struktur so ein bisschen angeschaut, wie das Video eigentlich aufgebaut ist.
Ja.
Und das würde ich vor der Vorqualifikation einsetzen, so als Expertenframe und damit Leute wissen, worum es eigentlich geht. Das ist ein kurzes Video, kein sehr kurzes, also es darf auch mal so 5 Minuten lang sein, das ist in Ordnung, aber nicht deutlich länger. Dann, also da haben wir uns das schon angeschaut, ich glaube, dann gehen wir jetzt einfach hier schnell rüber und gucken uns mal das Verkaufsgespräch an. Wenn man so ein Verkaufsgespräch vereinbart, da steht ja dann häufig, also die dauern ja so 1 Stunde oder auch mal 2 Stunden, je nach Angebot. Und jemand, der sich so viel Zeit nimmt und auch schon nach einer Vorqualifikation quasi bereit ist für so ein Gespräch, der ist relativ warm. Das heißt, dem kann man jetzt mehr Informationen zukommen lassen. Und das ist eigentlich total cool. In Verkaufsgesprächen erzählt man ja auch gewissermaßen immer wieder dasselbe. Also derselbe Hauptteil. Weil man muss ja auch irgendwie erklären, so was tut man denn jetzt eigentlich für den Interessenten? Die Leute müssen es ja schon irgendwie greifen und nachvollziehen können, warum das funktioniert. Das Problem ist, wenn ich das immer wieder neu in jedem Gespräch erzähle, dann ist es nicht nur öde, weil ich habe es vielleicht dann schon dutzende Male erzählt, sondern es kostet auch relativ viel Zeit im eigentlichen Gespräch. Je nachdem, wie erklärungsbedürftig das eigene Angebot ist, kann das 10, 15, 20 Minuten in Anspruch nehmen, was relativ lang ist im Vergleich zur Gesamtdauer des Beratungsgesprächs. Mhm. Diese Zeit, die geht mir dann ab von der Einwandbehandlung beziehungsweise von der individuellen Anpassung auf die Kundensituation.
Ja.
Und am liebsten würde ich doch in einem Verkaufsgespräch nicht darüber reden, was ich eigentlich tue, sondern wie wir das gemeinsam mit dem Interessenten umsetzen können, dass der einfach nicht nur versteht, was ist eigentlich die grundlegende Sache, die passiert, sondern was genau muss ich tun, was genau kommt auf mich zu, wie setze ich das um? Der Grund, warum es zu Einwänden kommt und warum man überhaupt Einwandbehandlung braucht, ist ja, weil sich jemand am Ende des Gesprächs einfach nicht 100% sicher ist, dass es jetzt für ihn klappt. So, darum sagen die Leute, ja, ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen. Das ist ja nicht, weil sie wirklich eine Nacht drüber schlafen müssen.
Ja.
Das ist ja nicht der Fall, sondern da ist einfach so eine Unsicherheit, wenn ich da jetzt kaufe und dann funktioniert es nicht, dann sagt mir mein Umfeld, ja, du bist ja ein Depp, warum gibst du denn da so viel Geld aus? Und das fühlt sich halt nicht gut an. Also das ist ja eigentlich nur eine Frage nach Sicherheit. Und wenn mir jetzt an der Stelle die Zeit einfach davon läuft, dann kauft die Person nicht, weil die hat irgendeine Unsicherheit. Verständlicherweise, weil ich sie halt einfach noch nicht geklärt habe. Und Wenn ich da einfach mehr Zeit habe, dann ist die Abschlusswahrscheinlichkeit einfach drastisch höher. Also, das heißt, wir wollen im Beratungsgespräch unseren Redeanteil möglichst kurz halten, aber das geht nur dann, wenn der Interessent trotzdem alle Informationen hat. Also kann ich die ja einfach vor das Beratungsgespräch ziehen, indem ich jetzt hier ein langes Video teile, indem ich quasi mehr in die Details gehe, wie so eine Zusammenarbeit aussieht, was da eigentlich wirklich passiert.
Und jetzt ist er ja auch bereit, das anzuschauen, weil er hat ja bereits ein Grundinteresse.
Ja, ganz genau.
Ja.
In der Kaltakquise wird es nicht funktionieren. Aber vor einem Verkaufsgespräch, nachdem schon Interaktion da war, da ist es mal okay, 30 Minuten anzugucken. Mhm.
Genau. Ich begreife das System immer besser und je mehr ich es begreife, umso genialer finde ich es. Ja, weil ich meine, das extremste Optimum in einem Verkaufsgespräch wäre ja, wenn jemand sagen würde, ich will unterschreiben. Mhm. Und ein etwas wenigeres Optimum wäre vielleicht, ich habe nur noch eine Frage. Ja. Und man kommt an dieses Optimum eigentlich mit diesem System sehr, sehr nah ran. Man kommt jetzt vielleicht nicht, also vielleicht hin und wieder sogar auch, dass jemand sagt, ja, ich mach's. Oder ich habe nur noch diese eine Frage, es wird wahrscheinlich auch passieren.
Ja.
Aber natürlich gibt es vielleicht noch Einwände oder so. Kann ja sein. Aber man ist schon sehr nah an diesem Optimum. Das Verkaufsgespräch wird ja so viel leichter und so auch so viel kürzer dadurch, wenn man es richtig macht. Also ich spare mir ja auch etlich viel Zeit und Nerven.
Ja, korrekt. Also vom Gefühl her ist es im Prinzip wie der Unterschied zwischen einem eiskalten Lead und jemand, der aus dem Empfehlungsgeschäft kommt. Jemand, der empfohlen wird, der kauft ja nicht deshalb so viel einfacher, weil er empfohlen wurde. Das ist ja nicht der Grund, sondern weil er mit Vorinformationen in das Gespräch kommt, also eine Vorstellung hat, wie die Zusammenarbeit aussieht, quasi die Gewissheit hat, dass du als Anbieter kein Betrüger bist, weil sein Kollege hat ja Ergebnisse. Also das heißt, er glaubt dir als Anbieter, er glaubt in deine Methode, dass das funktioniert. Und da sind dann vielleicht eher noch die Fragen so persönlicher Natur. Schaffe ich das denn auch? So mein Kollege, der war schon immer die Rampensau. Aber kann ich denn jetzt auch vor Kamera sprechen? Ich bin mir da nicht so sicher. Das sind dann vielleicht letzte Zweifel. Aber das Gespräch ist viel, viel kürzer, weil alle diese Informationen schon geklärt sind. Da ist überall schon ein Haken dran. Und jetzt muss man ja nicht warten, dass man empfohlen wird, sondern es ist ja nur eine Informationsfrage. Es geht darum, die richtigen Informationen zur Verfügung zu stellen, dass ein Interessent das halt einfach weiß.
Ja.
Und genau das kann ich halt auch einfach aktiv steuern über Videos.
Es gibt an dem Punkt, wenn jemand so ein System versteht und den Nutzen versteht, was an diesem Punkt des Interviews hoffentlich auch klar geworden ist, dass Leute sagen, ja gut, dann mache ich das halt jetzt einfach. Dann nehme ich halt jetzt Videos auf. Ich kann mir ja ungefähr vorstellen, welche ich brauche. Und ja, so, die Struktur wird schon nicht wichtig sein. Ich sage halt einfach das so, wie ich es immer sage. Was ist die Gefahr dahinter? Warum könnte das dann aber nicht so gut funktionieren, wenn ich das dann einfach mal so versuche, alleine umzusetzen?
Also besser ist alleine versuchen, als nichts zu machen.
Ja.
Also das kann ich definitiv sagen. Wenn man Videos hat, selbst wenn es nicht die besten sind, wird man Rückenwind bekommen. Also im Zweifelsfall alleine machen, bitte. Macht euch das Business einfacher, weil es fahrlässig ist, das nicht zu haben. Es ist fahrlässig, wenn ich keine Informationen an Interessenten vor dem Gespräch rausgebe. Weil die sind sich einfach unsicher. Ich hab schlechtere Zahlen im Vertrieb, die Leute kommen nicht zu Gesprächen. Also Hauptsache ich tue irgendwas, dann geht es schon mal in die richtige Richtung. Jetzt gibt es natürlich einen himmelweiten Unterschied zwischen, ich mache jetzt etwas zum ersten Mal und freestyle das so, und ich habe eine Sache 10.000 Mal gemacht. Das kennt jeder von seinem eigenen Angebot. Sagen wir mal, jemand hat eine Agentur für Website-Bau und der guckt sich einfach mal so eine Website an, die halt irgendjemand so zusammengestümpert hat, und vergleicht es mit dem, was er jetzt bauen kann, nachdem er 100 Websites gemacht hat. So, was wird besser funktionieren? Wo ist die Zeit besser aufgehoben? Ja, das ist natürlich da, wo diese Erfahrungstiefe da ist, da werde ich einfach das bessere Ergebnis haben. Und jetzt muss man am Ende des Tages sich eigentlich nur fragen, was schätze ich denn mehr? Ist es, also habe ich zu viel Zeit und kann einfach extrem viel experimentieren? Also ist es kein Problem, wenn das jetzt über Monate oder vielleicht ein Jahr nicht gut funktioniert? Oder merke ich eher, meine Zeit ist knapp? Ich würde die jetzt gerne sinnvoll investieren, dass ich einen schnellen Return habe. Also Leute, die jetzt eher unternehmerisch denken, das wird wahrscheinlich jetzt eher mit denen resonieren. Und wenn es einem darum geht, wo habe ich einen guten Return auf meine Zeit, dann macht es Sinn, sich halt einfach, ich meine, was kostet Wissen im Vergleich zu dem, was es einbringt? Also es ist ja, wenn man dann irgendwo jetzt so eine mittlere vierstellige oder vielleicht fünfstellige Summe investiert und dann selber so einfach 2, 3 Kunden gewinnt, innerhalb kürzester Zeit, dann ist man ja schon break-even.
Ja.
Und das, also in einem guten Programm, bei einem guten Anbieter, habe ich das ja innerhalb kürzester Zeit. Und wenn ich selber rumexperimentiere, dann können auch einfach mal Monate oder Jahre ins Land streichen. Und also das ist eigentlich nur die Frage, wie man seine eigene Zeit schätzt. Das darf jeder selber einschätzen. Aber macht Videos, also es macht euch das Leben einfacher.
Ich denke auch, was ein wichtiger Aspekt jedes Mal ist, wenn man mit einem Experten zusammenarbeitet, selbst wenn man ein Thema so ein bisschen verstanden hat, sieht man immer noch Details nicht, die einen Unterschied machen können. Also ich gebe mal ein Beispiel. Du hast schon vor Jahren extrem schlaue Thumbnails gemacht für deinen damals noch großen Logical Lemon Kanal. Das war einfach extrem smart, weil die haben sich so abgehoben von all den anderen, dass man halt einfach, wenn man Videos durchgeschaut hat, man musste hängen bleiben. Und du hattest es dann auch irgendwann mal erklärt und dann dachte ich mir, ja, das kann ich ja auch. Weißt du, wie man halt so denkt. Und dann habe ich das nachgemacht, das hat nicht funktioniert bei mir, weil ich gewisse Details nicht beachtet habe, sondern weil ich habe das Prinzip vielleicht so verstanden, aber die Details nicht. Und genauso mit Titeln, by the way. Und deswegen, man kann experimentieren, selbst wenn man das Prinzip versteht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man scheitert, sehr, sehr groß. Das habe ich damals gelernt für mich, weil einfach Details nicht stimmen und Details können aber so einen riesigen Hebel machen. Das weiß man zum Beispiel auch von Vertriebsskripten. Es kann ein Wort einen riesen Unterschied machen. Es kann ein kleiner Fehler kann dafür sorgen, dass die Show-Up-Rate niedriger wird. Und hier wird es wahrscheinlich auch so sein. Ich muss nur einen Satz, also oder einen Baustein vielleicht falsch machen in einem Video und es kann sein, dass genau da die Leute es nicht mehr verstehen oder rausgehen aus dem Video. Also insofern, dieses Experimentieren ist für mich nicht nur eine Zeitfrage, sondern auch eine Sicherheitsfrage. Also es nicht zu experimentieren. Eine hohe Sicherheit, dass es auch wirklich klappt.
Ja, absolut, absolut, das ist so. Also ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum YouTube-Kanäle, die also zum Beispiel jetzt hunderte Videos schon produziert haben, zu uns kommen und dann, dass wir das einfach beschleunigen. Also ja. Wir betreuen ja somit die größten Business-Kanäle. Wir haben große Kunden wie Liebschau und Pracht. Also die haben jetzt über 2 Millionen Abonnenten. Aber die sagen ja auch nicht, ja, wir wissen ja alles, sondern also gerade die sagen dann, hey, was können wir denn besser machen?
Ja.
Ist ja auch im Profisport so. Da hast du ja niemanden, der keinen Coach hat, also jemand mit einer Außensicht, der einfach eine Erfahrungstiefe aus anderen Branchen mitbringt. Also es ist einfach fahrlässig, das nicht zu haben. Also ja, ich kann dir nur zustimmen.
Ja.
Und also gerade vorher hatten wir auch dazu direkt schon ein Praxisbeispiel. Gerade in den ersten Videosekunden werden so die gröbsten Fehler gemacht. Also eine Sache, mit der Leute intuitiv losstarten, ist immer so, hey, ich bin der Jonathan, so auf meinem Kanal geht es um das Thema YouTube. Schön, dass ihr wieder da seid. Letzte Woche hatten wir zu dem Thema gesprochen. Schon vorbei. Also da waren jetzt 4 Fehler direkt drin. 4.
So, und jeder davon. Das waren 10 Sekunden.
Ja. Und jeder sorgt dafür, dass einfach schon massiv viele Leute aus dem Video rausklicken. Also ein Fehler wäre schon schlimm, es waren 4 drin. Und das ist halt das, was Leute intuitiv machen. Aber das heißt halt nicht, dass es richtig ist.
Ja. Und gerade bei YouTube habe ich festgestellt, gibt es so viel kontraintuitive Dinge, die man, also im Business allgemein, aber auch speziell auf YouTube gibt es sehr, sehr viel kontraintuitive Dinge, wo man im ersten Moment denkt, hey, Moment mal, das muss doch so laufen, aber es ist genau so läuft es dann nicht. Also ich habe da ja auch schon extrem viel von dir gelernt. Wie ist vielleicht auch noch mal ganz kurz, weil das ist ja auch ein Teil einer Marketingbotschaft. Wie läuft eine Zusammenarbeit mit euch, wenn man sowas aufsetzen will? Ist das, weiß ich nicht, also kannst du mal kurz abreißen, wie so eine Zusammenarbeit dann aussieht?
Individuell und intensiv. Also mir ist halt wichtig, dass unsere Kunden gute Ergebnisse haben und ich glaube, das kriegt man einfach nur recht individuell hin. Also was wir auf der einen Seite haben, das ist die Information, wie es einfach geht. So, das ist im Prinzip gelöst. Wir haben über 10.000 Videos mit geplant und ausgewertet. So, der Bauplan ist da.
Ja.
Das ist das eine. Man muss die Informationen rübergeben, das machen wir für unsere Kunden. Aber nur weil man die Information hat, weil man die Anleitung hat, heißt das nicht, dass man es richtig macht. Das wäre ein bisschen so, als hätte man jetzt irgendwie so einen Maler, der hat einfach so ein perfektes Bild gemalt und sagt, ja, du musst es nur genauso nachmalen. mach die Mona Lisa jetzt mal. Ja. Da geht es halt dann in den Details los. Ja, wie halte ich dann den Pinsel? Wie muss ich die Farben mischen? Wie mache ich dies? Wie mache ich jenes? Da gibt es ganz viele Rückfragen. Und also auf der Implementierung, da liegt halt dann einfach der Fokus, dass wir einfach mit unseren Kunden das gemeinsam umsetzen. Das heißt, wir arbeiten gemeinsam die Marketingbotschaft aus. Man braucht, glaube ich, da auch einfach diese Außensicht und einen Sparringspartner dazu, dass man also sich erstens sauber positioniert auf die Leute, die halt dann auch wirklich das eigene Angebot nachfragen. Und dann zum anderen, dass man es so erklärt bekommt, dass man nicht aus seinem Elfenbeinturm rausruft und mit einer Sprache arbeitet, die man sich jetzt über Jahre und Jahrzehnte angeeignet hat, die aber niemand mehr versteht, sondern dass man es halt, dass man wieder lernt, so zu sprechen, dass das die Zielgruppe auch versteht. So häufig muss man sich ja dann zurückversetzen, als man noch keine Expertise hatte und als man dann noch das verständlich kommunizieren konnte. Das ist gar nicht so einfach. Also das heißt, da helfen wir natürlich, um die Marketingbotschaft fein zu schleifen. Und der Rest sind dann Details in der Umsetzung bei den einzelnen Videos. Also natürlich gibt es die Schablonen, aber die müssen wir natürlich feedbacken. Dann, wenn ein Video gedreht wurde, dann schauen wir uns das natürlich auch an, bevor es veröffentlicht wird. Weil, also wenn man da Sachen falsch macht, dann hat man sich auf einmal so eine schlechte Außenwirkung eingehandelt. Mhm. Das wäre halt irgendwie blöd. Also auch wenn die Videos vielleicht nicht so aussehen, wie sie aussehen sollten oder irgendetwas unprofessionell wirkt. Man sieht es ja selber nicht, weil man nicht so genau weiß, auf welche Details muss ich denn eigentlich achten. Und da gucken wir halt einfach drauf, dass wir da entsprechendes Feedback geben.
Also mit anderen Worten, es ist wirklich individuelles, direktes Feedback, weil es gibt ja auch inzwischen Programme, da hat man dann nur Videolehreinheiten und dann kann man nicht nachfragen. Aber bei euch ist wirklich so ein direktes, persönliches Feedback, dass alle Fragen geklärt sind.
Ja, also ich denke, es muss ja auch so sein für Ergebnisse. Weil, also das ist ja eigentlich genau der Punkt, den wir uns angeschaut haben. Selbst wenn du die kompletten Anleitungen hättest, also nicht nur, wenn du die Prinzipien verstanden hast, sondern wenn du exakt die Anleitung hast, dann könntest du es wahrscheinlich damit immer noch nicht machen, ohne Feedback. Also wir sehen das ja tatsächlich bei uns in der Zusammenarbeit. Also dass, wenn jemand etwas zum ersten Mal macht, häufig sind da Kleinigkeiten einfach falsch. Also egal, wie gut die Anleitungen sind, weil man weiß ja selber gar nicht, wenn man das jetzt zum ersten Mal macht, worauf es wirklich im Detail ankommt. Man versteht ja gar nicht die Gedanken hinter einzelnen Sachen, warum das wichtig ist, warum das drin ist. Ja, also nur die Information reicht nicht. Das ist das Feedback. Ja, das ist das Feedback, dass man es direkt richtig macht.
Wenn das jemand jetzt verstanden hat, dann könnte er natürlich noch sagen, ja gut, aber ich bin vielleicht nicht gut vor Kamera oder ich will mir jetzt kein teures Equipment kaufen. So, das sind jetzt noch die Sachen, die mir einfallen, die vielleicht jemand einwenden könnte, dass er sagt, das klingt alles super, ich verstehe das Prinzip und ich verstehe, warum YouTube gut funktioniert und ich würde auch die Voraussetzungen erfüllen und ich glaube auch, dass ihr gut seid, weil sonst würdet ihr nicht mit Liebscher und Brach zusammenarbeiten und mit, weiß ich nicht, über 500 YouTube-Kanälen das schon gemacht haben. Aber ich glaube halt irgendwie, ich kann das nicht. So, ich bin nicht eloquent und ich weiß nicht, wie man so ein YouTube-Studio aufbaut. Was gibt es da vielleicht zu sagen noch?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich irgendjemand erlebt habe, der direkt gut vor Kamera war, ehrlich gesagt. Also es ist natürlich ungewohnt, wenn man in so eine Linse reinspricht und die einem keine Rückmeldung gibt. Und ich weiß es ja noch selber, wie es bei mir war. Ich habe mich ja am Anfang, also eigentlich bin ich ja YouTuber, ich habe einen Kanal mit über 400.000 Abonnenten aufgebaut. Aber die hatte ich ja auch nicht direkt mit dem ersten Video, sondern ich hatte ja keine Ahnung. Und dann habe ich mich nicht getraut, mich online zu zeigen. Und dann habe ich Videos Wort für Wort geskriptet und dann vorgelesen. Und selbst da habe ich mich so schlecht angestellt, dass wirklich so ein 5-Minuten-Video waren 50 Schnitte drin. Das kann man keinem erzählen. Also schlechteste Ausgangsbasis, die man sich eigentlich denken kann. Also ich kann es verstehen, wenn jemand sagt, ich bin nicht gut vor Kamera, weil war ich auch nicht. War ich gar nicht. Überhaupt nicht. Aber man kann es lernen und zwar relativ zügig sogar. Und zwar ist es ja so, jeder, der sein Angebot schon verkauft hat, weiß grundsätzlich, wie er es kommunizieren muss, dass es ein Interessent versteht. Und was wir mit den Videos machen, ist, wir werden keine Nachrichtensprecher oder Influencer oder Schauspieler oder so, sondern wir machen das, was in einem Beratungsgespräch überzeugend genug ist und machen es einfach nur mehr Leuten verfügbar. Ja. Das ist alles. Also wer schon mal sein Angebot verkauft hat, in einem Zoom-Call meinetwegen, der bringt ja schon alles mit. Hat er nebenbei bemerkt, auch in der Kamera gesprochen.
Also, das ist ein guter Punkt, ja. Was mir aufgefallen ist, ist auch, dass man ja sowieso nicht unbedingt wegen dem Charisma der Person dieses Video anschaut, sondern wegen den Informationen. Und die Informationen sind ja alle systematisiert in diesen Schablonen. Das heißt, ist mir jetzt eigentlich egal in einem 5-Minuten-Video, ob jetzt da jemand
sprechen kann wie so ein Top-Comedian oder Top-Moderator, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich will die Informationen so aufbereitet, dass ich sie verstehe. Und das machen ja die Schablonen.
Ja, genau. Plus, also was die Videos ja auch machen, ist, sie bringen ja die Leute, die dann zu einem passen. Wenn man sich so zeigt, wie man ist, dann zieht man die Leute an, die das gut finden. Und wenn man sich jetzt verstellen würde, dann würde man die Leute anziehen, die das gut finden, wie man, also die Maske gut finden, die man sich aufsetzt. Mhm. Aber also jeder, der schon mal mit Leuten gearbeitet hat, die einfach nicht zu einem passen, weiß das, glaube ich, ziemlich genau. Es macht das Leben so viel angenehmer, wenn man mit seinen Wunschkunden arbeitet, die einfach die eigene Art mögen, wenn man sich nicht den ganzen Tag verstellen muss.
Ja.
Und also dieser Einwand, der kommt ja jetzt nicht von den Extrovertierten, die sich selbst als Rampensau bezeichnen, sondern das ist ja dann eher, das sind vielleicht so die nerdigeren, technischeren Typen, die dann vielleicht so leicht stottern oder sowas. Das passiert mir auch manchmal, wenn ich zu sehr nachdenke. Dann fällt es mir schwer, das auf den Punkt zu bringen. Da habe ich sehr viel Empathie dafür, weil da würde ich mich jetzt selber dazu zählen. Aber das ist ja auch gut, weil dann zieht man die Kunden an, die das wertschätzen. So, man will ja dann jetzt vielleicht nicht irgendwie so die ganzen Entertainer oder sowas, die nur auf Fun und Spaß optimieren, wenn man selber eher so Zahlen, Daten, Fakten getrieben ist.
Für mich wäre das sogar ein Pluspunkt, wenn jemand nicht so eloquent ist. Also in ganz vielen Bereichen will ich jemanden, wo ich das Gefühl habe, der verbringt die Zeit mit seinem Thema, aber jetzt nicht damit, der Bühnenprofi zu werden. Also klar, würde ich jetzt jemanden im Rhetorikbereich engagieren, dann würde ich schon wollen, dass der gut reden kann.
Ja.
Aber jetzt nehmen wir mal an, keine Ahnung, ich will jemanden für mein CRM. Ich vertraue sogar demjenigen wahrscheinlich mehr, der gar nicht so Profi vor Kamera ist, dass ich mir denke, okay, der redet nicht so oft. Der wird wahrscheinlich sehr, sehr gut im CRM sein. Der wird wahrscheinlich viel vor seinem Computer hocken und analysieren und da die besten Kniffe haben. Also es kann sogar aus meiner Sicht ein Pro-Argument sein. Also ich achte tatsächlich auf sowas.
Absolut. Beim Thema CRM-Einrichtung, da würde ich mir doch am liebsten jemanden suchen, der aussieht wie ein Klischee-Informatiker.
Ja, genau.
So. Also klar, ja, es ist in der Regel ein Pluspunkt. Also ich glaube, man kann es wirklich so zusammenfassen. Wenn man sich so zeigt, wie man ist, dann zieht man die Leute an, die das gut finden. Und ich meine, so sollte man doch sein Business gestalten, oder? Dass der Arbeitsalltag angenehm ist und dass man mit Leuten arbeitet, die man gerne mag.
Ja, das denke ich auch. Vielleicht noch zur Technikkomponente kurz. Du hast vorhin schon gesagt, Smartphone.
Ja, also es hat lange gedauert, ehrlich gesagt, das rauszufinden. Aber also ich nehme, wenn ich Videos alleine mache, also bei denen nur ich vor der Kamera sitze, dann nehme ich den Zoom auf und das Setup ist folgendes. Also ich starte auf meinem MacBook einen Zoom-Call und dann klicke ich, also man hat da so dieses Kamerasymbol, da klicke ich auf das Kamerasymbol und wähle mein iPhone aus. Also MacBook oder Mac und iPhone, die arbeiten so zusammen, dass dann einfach die Kamera gespiegelt wird. Man muss dann nicht mal ein Kabel oder sowas einstecken. Und dann nehme ich einfach die iPhone-Kamera, die sieht extrem hochwertig aus, und dann stelle ich die einfach so vor mich hin, auf so einem Tischstativ. Neben mir sehe ich mein MacBook, da sehe ich genau, wie das Bild dann aussehen wird. Und dann klicke ich in Zoom auf Aufnehmen. Und dann klicke ich danach auf Zoom-Call beenden und dann habe ich die Videodatei auf meinem Computer. So einfach ist das.
Also nichts groß mit, weiß ich nicht, was da gibt, 8000 Lichter und Lampen und auch ganz hochwertige Mikrofone und all dieses Zeug, das braucht es einfach nicht.
Ah, guter Punkt. Also was ich noch habe, das ist, ich habe an meinem Schreibtisch so eine Flächenleuchte montiert, die ist ungefähr so groß wie ein DIN A4-Blatt und die kommt dann so schräg von der Seite. Mhm. Ist einfach fest am Schreibtisch einfach
angeklemmt. Also knipst es einmal an.
Ja, genau.
Ja.
Das ist recht entspannt. Und was das Mikro angeht, ich habe mir eingebildet, also ich höre gerne Podcasts und ich brauche einfach genau dasselbe Equipment wie die besten Podcasts der Welt, das ist ein klarer Fall. Ja. Habe da 1000 Euro in Equipment investiert und ärgere mich dann regelmäßig, wenn irgendwas nicht funktioniert. Das passiert nämlich, wenn man zu viel Technik hat. Kann man machen, würde ich aber für den Anfang nicht empfehlen, sondern für den Anfang, es gibt da so ein Mikro, das ist von DJI, glaube ich, MIC 2 oder sowas. Mhm. Und das ist einfach so ein relativ kleines Anklips-Mikro, das kann man per Bluetooth einfach mit seinem Rechner verbinden und dann wählt man das halt beim Audioeingang bei Zoom aus. Das klipst man sich dann einfach hier so hin und es kostet 100 Euro und dann hat man hervorragende Audioqualität.
Ja.
Das macht schon Sinn. Also dann investiert man 100 Euro ins Licht und 100 Euro ins Mikro und den Rest hat man sowieso.
Man könnte übrigens selbst, wenn das nicht funktioniert, die Helligkeit noch verbessern und den Ton. Es ist so einfach heutzutage. Es gibt jetzt so ein KI-Tool, wo man, ich habe letztens mal eine Aufnahme gehabt, hat das Mikro nicht funktioniert, haben wir nicht während der Aufnahme merken können. Und dann, wir haben einen Teil auch mit dem Smartphone gefilmt. Also hier, ja,
unser Mikrofon.
Hier okay. funktioniert das. Aber da war wirklich, wir haben über das Smartphone aufgenommen. Das Smartphone war locker 3 Meter weg. Und wir hatten keinen anderen Ton mehr. Und ich dachte mir schon, um Gottes Willen, haben wir einfach diesen Smartphone-Ton ohne Mikro in dieses kostenlose KI-Tool rein. Das lief da 2 Minuten durch. Und dann war es Podcast-Qualität. Das war einfach Klick, Klick, Download, fertig. Ja. Also selbst das würde funktionieren, wenn man jetzt sagt, was weiß ich, ich will mir nicht mein Mikro gönnen. Also es ist so einfach, das will ich damit sagen. Es ist heute gar kein Problem mehr. Man braucht kein hochwertiges Studio. Das ist eigentlich die Kernaussage von dieser Story jetzt.
Ja, total faszinierend, oder? Also was mittlerweile mit KI-Tools geht. Kein professionelles Studio ist, glaube ich, auch nochmal ein Stichwort. Also ich brauche irgendwie eine Kulisse, vor der ich aufnehme. Muss das so aussehen wie hier? Brauche ich irgendwie so ein Neonschild an der Wand mit dem Firmenlogo? Also nein, ist die kurze Antwort. Und die etwas ausführlichere ist, also wenn man jetzt ein Zoom-Beratungsgespräch führt, das ist immer unsere Referenz. Wir wollen nur das einfach skalieren. Mhm. Da habe ich auch kein Neonschild normalerweise im Hintergrund. Also da, wo ich meine Zoom-Calls aufnehme, das passt.
Ja.
Die verkaufen mir auch. So, das ist die, da verkaufe ich ja.
Also die Kernaussage ist eigentlich, kannst du Zoom-Calls, kannst du YouTube.
Ja.
So, nur dass du jetzt Schablonen kriegst und deine Botschaften, es lädst du hoch, du schickst dein Netzwerk drauf. Und machst Umsatz. Das ist eigentlich die Kernaussage des Podcasts.
Wunderbar auf den Punkt gebracht.
Gibt es noch irgendetwas, was ich nicht gefragt habe, wo du sagst, das würdest du gerne noch sagen? Wir können vielleicht noch mal kurz auf eingehen, auf das Thema, wann starten mit sowas? Gibt es irgendeine Untergrenze oder eine, oder wann sollte man auf jeden Fall nicht mehr warten?
Das mega Frage. Wir können uns noch ganz kurz das Thema Videoschnitt anschauen.
Und ja, dann, stimmt. Dann guter Punkt. Frage. Ja, guter Punkt.
Also, weil man könnte ja meinen, ein Videoschnitt ist total aufwendig. Und wenn man sich jetzt so Profi-YouTuber anschaut, dann haben die irgendwie so Soundeffekte und dann fliegt irgendwas durchs Bild und so. Aber das ist ja gar nicht das, was ich als Unternehmer brauche, wenn ich verkaufe. Weil stell dir vor, dein Beratungsgespräch wäre so, du hast auf einmal Soundeffekte drin. Und dann fliegt irgendwas durchs Bild. Das ist ja komplett unseriös.
Mich nervt das schon immer, wenn da, das passiert glaube ich automatisch, dass manchmal so ein Daumen kommt.
Ja.
Weißt du, ich weiß nicht, ob das Zoom eingestellt hat. Wenn man selber einen Daumen macht, fliegt auf einmal so ein Daumen rum und dann bin ich schon immer verwirrt. Also das nervt mich sogar schon.
Ja, korrekt. Ja, absolut. Also Videoschnitt, da geht es nicht darum, dass da irgendwas Auffälliges passiert, sondern was ich halt mache, ist, ich schneide halt grobe Versprecher raus. Ja. Und wenn ich einfach nur Sachen rausschneiden will, die nicht optimal gelaufen sind, dann kann ich das sogar in YouTube selbst machen. Also ich lade das Video hoch und das hat einen Editor. Ich brauche gar keine Schnittsoftware. Und da kann ich einfach rausschneiden, was halt einfach schief gelaufen ist. Und also das ist gemacht in wenigen Minuten. Also das ist, man kann sich nicht vorstellen, wie einfach das ist, bis man es nicht ausprobiert hat.
Also es ist wirklich einfach wieder nur Schnitt, dann kommt der Versprecher, dann wieder Schnitt und dann zack, löschen. Das ist alles.
Korrekt,
ja. Mehr ist es nicht. Und dann springt das Video alleine so hin, dass da keine Pause ist.
Richtig.
Muss man eigentlich, also ich glaube echt, wenn man, keine Ahnung, wenn man die Fähigkeit hat, über sein Smartphone eine Nachricht zu verschicken, das ist komplizierter als das. Wirklich. Da musst du mehr können, als einmal einen Schnitt und einmal einen Schnitt und auf Entfernen drücken.
Ich denke, so kann man es zusammenfassen, ja. Also wer in der Lage ist, sein Smartphone zu bedienen, der bringt im Prinzip alle Fähigkeiten mit, um verkaufende Videos auf YouTube hochzuladen. Das ist richtig. Dann ist nur noch die Frage nach dem Startzeitpunkt. Also wann sollte ich denn spätestens starten? Also was wir uns angeschaut haben und stellenweise noch nicht angeschaut haben, aber so diese Videos, die wir einsetzen, die Idee ist, ich mache im Prinzip Vertriebsklone von mir, die ich für unterschiedliche Anwendungsgebiete optimiere. Zum Beispiel für den Einsatz im Vertrieb oder für den Einsatz, dass ich sie in einem Newsletter besonders gut teilen kann. Diese Videos, die bringen mir sofort Anfragen, wenn ich sie mit meinem Netzwerk teile, weil sie halt einfach die Interessenten, die mein Angebot nicht verstehen, die mir nicht genügend vertrauen, einfach genau da abholen, wo sie stehen. Und zwar noch bevor ich mit den Interessenten spreche, kennen die sich aus und fragen mein Angebot nach. Der erste Anwendungsbereich. Der zweite ist in der Suche. Die Leute, die jetzt gerade mehr über mich wissen wollen, weil sie sich nicht sicher sind, sollen sie bei mir kaufen oder bei dem Mitbewerber, die finden dann auf einmal Informationen, verstehen, warum dein Angebot dann entsprechend gut ist, fragen dann bei dir nach, statt woanders. Und außerdem, wenn man die Videos auf YouTube hochlädt, das ist die größte Videoplattform der Welt, werden die sogar auch noch vorgeschlagen. Und je mehr Zeit vergeht, umso mehr werden sie vorgeschlagen. den Nebeneffekt habe ich sogar auch noch. Und jetzt ist dann vielleicht nicht die Frage, wann sollte ich denn starten, sondern wie viel Anfragen möchte ich jetzt verstreichen lassen, die ich eigentlich haben könnte, wenn ich Interessenten mehr Informationen bieten würde. Also im Prinzip jeder Tag, der verstreicht, suchen Interessenten nach einem. Kann man ja mal schauen, wie viele Klicks man auf seiner Website hat. Wenn es 100 im Monat sind, das sind 3 Leute pro Tag, die nach dir suchen, vielleicht sind es mehr. Diese Leute finden nichts und darum kaufen sie nicht.
Sie kaufen woanders. Sie sagen ja nicht, oh, okay, bei diesem Anbieter habe ich keine Lösung gefunden, dann lebe ich mit meinem Problem, sondern sie gehen ja woanders hin zu jemandem, der dann sein Business mehr skalieren kann. Und wir wissen das ja alle, wenn jemand sein Business mehr skalieren kann, das ist immer eine direkte Bedrohung für das eigene. Weil er kann sich sichtbarer machen, er kann jetzt in Werbung investieren, kann all diese Dinge tun, die dafür sorgen, dass er sich ein immer größeres Marktsegment holt. Also eigentlich ist es nicht nur, ich verliere halt Kunden, die ich sonst haben könnte, sondern ich mache indirekt meinen Mitbewerber groß. Indirekt helfe ich ihm damit, wenn ich diese Sachen nicht habe.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das ist korrekt. Ja. Ja, und dann ist eigentlich nur die Frage, wie lange akzeptiere ich die Situation, bevor ich was ändere. Ja. Als grobe Orientierung, also wenn man schon mal einen 5-stelligen Monatsumsatz hatte, schon mal 10.000 Euro gemacht hat, einmal, dann hat man in der Regel so eine gute Zielgruppenkenntnis, dann hat man sein Angebot so oft verkauft, dass es ab diesem Zeitpunkt fahrlässig wäre, wenn man das nicht einmal in der Kamera spricht und dann halt einfach den Nutzen über die Videos mitnimmt.
Ja. Also es war mega, mega spannend, muss ich sagen. Und ein so ausgetüfteltes System, was trotzdem so simpel ist, ich denke, das ist eigentlich die größte Kunst, dass etwas viel, viel Impact hat und trotzdem verhältnismäßig leicht umzusetzen ist. Wir sagen nicht, es ist so ein Fingerschnipsen, aber es ist verhältnismäßig leicht umzusetzen. Das ist eigentlich das, was mich am meisten daran fasziniert. Und dass man eben nicht dauerhaft zu einem YouTuber werden muss, der jede Woche sich denkt, oh Gott, was lade ich heute hoch? Sondern man hat das und das ist als Portfolio da. Das finde ich genial daran. Wenn man mit euch zusammenarbeiten will, dann welche Wege sind am besten?
Einfach eine kostenlose YouTube-Beratung auf logicallemon.de. Dann gucken wir uns die individuelle Situation an und gucken uns im Detail an, wie wir das gemeinsam umsetzen können.
Gibt sicher einen Link unter diesem Video, könnte ich mir zumindest vorstellen. Jonathan, vielen, vielen Dank. War unfassbar interessant. Ich habe wieder mal extrem viel mitgenommen und ich hoffe, alle, die zugeschaut haben, auch.
Vielen Dank, Michael.
Das war's schon wieder beim Logical Lemon Insider Podcast. Viel Spaß beim Umsetzen und Anwenden. Bis zur nächsten Folge.